Deutschlandfunk. Der Tag.
Wenn wir nur in liberalen Demokratien Geschäfte machen wollen, dann wird die Welt für das Exportland Deutschland ziemlich eng.
Das hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk einer der obersten deutschen Wirtschaftsvertreter gesagt. Siegfried Russwurm vom Bund der deutschen Industrie.
Die Folgen wären natürlich dramatisch. Also wer leichtfertig davon spricht, eine Entkopplung von China doch jetzt anzugehen, der muss wissen, wie stark und wie groß dieser Markt und diese Wirtschaftsmacht ist.
Viele fragen sich jetzt aber gerade, geht das überhaupt noch? Geschäfte machen mit einem Land, das laut aktuellen Recherchen die Minderheit der Uiguren systematisch unterdrückt, foltert und mundtot macht.
Insofern gibt es auch eine gewisse Verantwortung bei den Unternehmen, auch auf solche Informationen zu reagieren und ihrer Verantwortung in dem Fall auch gerecht zu werden.
Sagt der Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Die deutsche Wirtschaft und China. Wir schauen uns diese doch etwas komplizierte Beziehung mal etwas genauer an. Was steht da auf dem Spiel und welche Bedeutung hat dieser Markt für Unternehmen aus Deutschland? Reden wir drüber mit dem China-Experten Mikko Huotari. Und dann war da heute außerdem noch Olaf Scholz. Der hat sich in Stuttgart mit einer Gruppe von Klimaschützern angelegt.
Nein, ich sage mal ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei Dank.
Der Kanzler war beim Katholikentag, hat dort eigentlich über die Zeitenwende und den Ukraine-Krieg gesprochen. Was genau da passiert ist und welche Rolle solche Politikerauftritte bei diesem Treffen haben, das hören wir nachher von Christiane Florin. Alles an diesem Freitag, dem 27. Mai 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. China, China, China. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehört. Das Land sei für viele deutsche Unternehmen der wichtigste Markt, der wichtigste Handelspartner. Der Wohlstand hier bei uns in Deutschland, heißt es dann immer wieder, der hänge vor allem davon ab, dass die Geschäfte mit China gut laufen. Das wird natürlich jetzt gerade alles hinterfragt. Durch die Enthüllungen über die Unterdrückung der Uiguren ist immer häufiger auch von Sanktionen die Rede, von einer Entkopplung. Deutsche Unternehmen sollten sich aus dem Land zurückziehen, ihr Vorgehen nochmal grundsätzlich überdenken. Ich habe darüber heute mit dem China-Experten Mikko Huotari gesprochen. Er ist Direktor des Mercator Institute for China Studies in Berlin. Und er hat mir erstmal erklärt, dass diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wie wichtig ist China für die deutsche Wirtschaft?
Für die Volkswirtschaft ist China der wichtigste Außenhandelspartner. Das ist Warenhandel. Das beinhaltet nicht den Dienstleistungshandel, also insofern auch immer mit Vorsicht zu genießen. Die Zahlen in den letzten Jahren sprechen für sich. Etwa 250 Milliarden wird insgesamt zwischen Deutschland und China gehandelt in 2021, mit einem deutlichen Übergewicht mittlerweile in Richtung der Importe aus China. Aber nicht zu vergessen dabei auch im Export, und das ist vielleicht das strategisch Relevantere hier, sind die USA unser wichtigster Partner. Und insgesamt ist es weiterhin so, dass die Europäische Union als Gesamtmarkt deutlich größer und relevanter für uns ist, was den Außenhandel angeht.
Das heißt, höre ich das richtig bei Ihnen aus, Sie wären relativ entspannt, wenn man sagen würde, hier, wir müssen den wirtschaftlichen Kontakt oder wir sollten den wirtschaftlichen Kontakt zu China eingrenzen oder zurückfahren.
Nein, wir müssen nur sehr genau darauf schauen, was wir meinen, wenn wir Abhängigkeiten und Interdependenz mit China in den Blick nehmen. Volkswirtschaftlich gesehen ist das Verhältnis zu vielen anderen Staaten der Europäischen Union, der USA, wahrscheinlich gewichtiger. Wo es natürlich ans Eingemachte geht, sind dann bei den Fragen, wie weit sind einzelne Unternehmen abhängig vom chinesischen Markt und wie weit sind wir vielleicht insgesamt auch abhängig als Volkswirtschaft dann wiederum mit Blick auf kritische Inputs, ganz spezielle einzelne Güter. Also ich finde es wichtig, da einen differenzierten Blick drauf zu werfen.
Dann lassen Sie uns vielleicht mal ein Unternehmen rausgreifen, was ja immer wieder beim Thema China in der Diskussion ist. Das ist Volkswagen, der VW-Konzern. Wie abhängig ist der von China?
Da haben Sie verschiedene Zahlen. Da schauen Sie häufig in die Presse und lesen dann 40%. Ja, 40% von was? Das sind die verkauften Autos von den Gesamtverkaufszahlen. Im Umsetzen sieht das deutlich anders aus. Gibt es verschiedene Kalkulationen dazu. Das ist nicht ganz transparent gemacht. Wir schätzen zwischen 15% und 20%. Aber dann gerade in den Krisenjahren, jetzt zuletzt wieder, ist für so ein Unternehmen wie Volkswagen auch die BASF und andere natürlich der chinesische Markt extrem wichtig. Vielleicht noch wichtiger als die harten Zahlen ist da die Perspektive auf die Zukunft. Die Konzernlenker schauen dann natürlich dorthin, wo Innovationen und Wachstumsmöglichkeiten sind. Und gerade aus der Perspektive bleibt China, glaube ich, weiterhin ganz zentral in den Köpfen dieser Unternehmensführer.
Wie ernst nimmt man denn in solchen Konzernzentralen die Vorwürfe, die da jetzt erhoben würden? Gerade Vorwürfe mit Blick auf Menschenrechtsverbrechen, Zwangsarbeit. Sind deutsche Unternehmen möglicherweise dabei und profitieren von so etwas? Und schaut man da gerne weg?
Ich glaube, wegschauen tut kein Unternehmen mehr. Das hat sicherlich die Konzernspitzen erreicht. Wir haben es in der Vergangenheit ja auch gesehen, einzelne Unternehmensführer, dann auch im Unterschied zu anderen, haben sich positioniert. Der Chef von BASF, Bruder Müller, hat sehr frühzeitig auf das Thema reagiert beispielsweise. Die beiden Unternehmen, BASF und Volkswagen, sind sicherlich im Fokus auch der Aufmerksamkeit, weil sie eben Werke in der Region Xinjiang betreiben. Und beide sind zunehmend jetzt auch den Zwängen der Transparenz unterworfen und mit dem neuen Gesetzgebung zu Lieferkettentransparenz wird da sicherlich viel deutlicher und genauer noch hingeschaut. Nach den Aussagen dieser beiden Unternehmen sind in beiden Fällen der Werke in Xinjiang sozusagen keine Evidenz für Zwangsarbeit zu finden. Gleichzeitig ist es natürlich klar, so eine Region, die so im Zentrum steht und auch nachgewiesenermaßen wirklich von systematischen Menschenrechtsverletzungen geprägt ist. Da ist es schwierig, sich sauber zu halten. Und das muss den Unternehmen natürlich zu denken geben.
Haben Sie den Eindruck, da setzt ein Nachdenken ein?
Ich denke, das Nachdenken setzt ein. Aber nochmal, die Unternehmen werden da auch zu unterschiedlichen Schlüsseln kommen. Und ich glaube, was ganz grundsätzlich sicherlich versucht wird zu vermeiden, ist sozusagen im Übersprung aus der Lage in Xinjiang jetzt ganz grundsätzliche Rückschlüsse zu ziehen mit Blick auf die Zukunft des chinesischen Marktes und der Verflechtung dort. Da kommen dann noch ganz andere gewichtige Faktoren mit rein. Die Geopolitik, Chinas globale Aufstellung, das Verhältnis zu den USA, der Krieg Russlands in der Ukraine und vielleicht dann am Ende auch ganz banal, wenn man so sagen darf, die Wachstumsaussichten für China. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die vielleicht dann, muss man anerkennen, für die Unternehmensführung wahrscheinlich doch gewichtiger sind als die Menschenrechtsverletzung.
Das heißt, Sie rechnen nicht damit, dass sich jetzt besonders viel tun wird oder dass wir sogar in so etwas, in so eine Situation kommen wie mit Blick auf die Ukraine oder mit Blick auf Russland, dass man sagt, hier, wir kappen jetzt wirtschaftliche Beziehungen.
Also, da haben Sie verschiedene Perspektiven. Aus Unternehmenssichtweise werden Sie versuchen, sozusagen die Kosten dieser Verschiebungen, die wegen der Menschenrechtslage stattfinden müssen, möglichst gering zu halten. Aber das wird mehr werden. Das ist ganz klar durch diese Unternehmensverpflichtung jetzt, Lieferkettengesetz, dann auch das europäische Due Diligence Gesetz, was kommen wird. Sobald das einschlägt, wird es immer schwieriger und zu Recht schwieriger, dann den Standpunkt zu halten. Wir sind sauber in dieser Region. Das wird sich nicht gut nachweisen lassen und an der Stelle erwarte ich auch Verschiebungen. Unternehmen werden versuchen, ansonsten weiterhin ihre Position im chinesischen Markt zu sichern und auszubauen an vielen Stellen. Die Frage ist dann, ob politisch das sozusagen weiterhin die Maßgabe ist.
Das wäre jetzt meine Frage. Haben Sie den Eindruck, dass Politiker da möglicherweise etwas anders denken als Unternehmensführer?
Die sprechen natürlich auch miteinander, aber ich glaube, es ist klar, dass das Thema Abhängigkeiten reduzieren ganz zentral auch für die neue deutsche China-Strategie sein wird. Da geht es um Diversifizierung, das Erschließen neuer Märkte, aber es geht darum auch beispielsweise zu überprüfen, ob der deutsche Staat weiterhin Investitionsgarantien für große deutsche Unternehmen, die möglicherweise sozusagen sich zu sehr abhängig von China machen, aussprechen kann. Also das sind schon Stellschrauben, die werden in der Zukunft gedreht. Zusätzlich dann noch das ganze Thema, wie sieht es eigentlich aus bei kritischen Abhängigkeiten mit Blick auf Rohstoffe, seltene Erden. Alle diese Dinge sind ein ganzes Paket, das die Politik da bearbeitet. Und da wird sicherlich unsere Verflechtung mit China in 2-3 Jahren anders aussehen, als sie das heute tut.
Nämlich, was schätzen Sie?
Nun, ich denke, Unternehmen werden vorsichtiger werden insgesamt. Ich glaube auch, dass Initiativen mit Blick auf die Rohstoffabhängigkeit erste Wirkung zeigen werden, dass man versucht, beispielsweise bei den Grundstoffen, die notwendig sind, um die grüne Energiewende zu machen, neue Partnerschaften zu erschließen und Ähnliches. Das ändert nichts daran, dass China ein gewichtiger Handelspartner bleibt. Aber bei strategischen Gütern werden wir vielleicht eine langsame Verschiebung der Abhängigkeiten sehen.
Herr Utari, wenn wir uns das Ganze mal kurz von der anderen Seite noch anschauen. Wie wichtig sind denn eigentlich diese deutschen Investitionen für die Chinesen, für China?
Wichtig. Sie waren wichtig für Chinas Modernisierungspfad. Sie sind wichtig für Beschäftigung. Volkswagen ist einer der größten Beschäftiger in der Volksrepublik. Sie sind natürlich auch wichtig mit Blick auf die Innovationsfähigkeit des Landes. Zunehmend sind ja auch Forschung und Entwicklung großer deutscher Unternehmen in Richtung China orientiert, weil es eben da einen Talentpool, auch eine Innovationsdynamik gibt, der man sich nicht verschließen will. Und das ist ein wechselseitiges Interesse. Wo sozusagen wir unsere Rolle vielleicht unterschätzen, ist in der Mittelfrist, weil letztlich natürlich die chinesische Innovations- und Industriepolitik darauf abzielt, genau diese Abhängigkeiten auch stark zu verringern. Der Trieb ist ja genau dorthin zu sagen, Self-Reliance, Unabhängigkeit, Technologieunabhängigkeit, um sich auch zu schützen vor solchen Abhängigkeiten. Und da werden wir auch auf der chinesischen Seite neue Ansätze sehen und einen harten Druck für deutsche Unternehmen, sich dort noch zu positionieren.
Und zu welchem Vorgehen würden Sie dann raten?
Ich glaube, deutsche Unternehmen und die Bundesrepublik sind gut geraten, Schritt für Schritt hier die Abhängigkeiten und das Verhältnis zu China neu zu kalibrieren. Diversifizierung ist zu Recht das Schlagwort. Das braucht aber eine sehr aktive Außenwirtschaftspolitik im engen Zusammenspiel mit Brüssel und den anderen europäischen Staaten natürlich. Wir sind auch sehr, sehr gut beratend, dringend auf diese kritischen Abhängigkeiten bei den Raw Materials zu schauen, insbesondere mit Blick auf die grüne Transformation. Und auch Unternehmen müssen ihre Risiken neu kalkulieren. Und es ist richtig, dass die Bundesrepublik darauf schaut, wie sehr der Staat denn diese Risiken zukünftig tragen soll.
Die Ansichten von Miku Utari, dem Direktor des Mercator Institute for China Studies in Berlin. Ich danke Ihnen vielmals.
Danke.
Putin darf mit seinem zynischen, menschenverachtenden Krieg nicht durchkommen. Daher auch die Lieferung von Waffen in ein solches Kriegsgebiet, etwas, das wir als Bundesrepublik noch nie getan haben.
Olaf Scholz war das heute beim Katholikentag. Der Kanzler war bei diesem kirchlichen Megatreffen in Stuttgart so etwas wie der Top-Act. Aber wie passt das eigentlich zusammen? Ein Regierungschef, der Waffen in ein Kriegsgebiet schickt und ein Treffen von Christen, die ja auch noch ein paar ganz andere Grundsätze im Gepäck haben. Schwerter zu Pflugscharen zum Beispiel. Habe ich mit Christiane Florin drüber gesprochen. Sie ist für uns in Stuttgart mit dabei und sie hat den Auftritt von Olaf Scholz natürlich beobachtet.
Er hat zunächst eine eher kurze Rede gehalten und saß dann in einer Diskussion. In dieser Rede hat er gesagt, Putin dürfe nicht mit seinem zynischen, menschenverachtenden Krieg durchkommen. Er hat die eigentlich eher rhetorische Frage gestellt, ob Gewalt mit Gewalt bekämpft werden dürfe, und hat sie dann klar mit Ja beantwortet, hat gesagt, wir haben uns entschieden, dem Opfer dieses Angriffskrieges beizustehen. Da gab es auch starken Applaus aus dem Publikum. Das war also so in Kurzform eine, soll man sagen, eine Darlegung seiner friedensethischen Prinzipien oder seiner ethischen Prinzipien, die zu dieser Entscheidung der Waffenlieferungen geführt haben. Und er sagte, Gerechtigkeit ist Voraussetzung für den Frieden und dass er nicht an Frieden schaffen ohne Waffen glaube. Wichtig sicherlich im Zusammenhang des Katholikentages dann auch, dass er den Ehrenamtlichen in den Gemeinden gedankt hat. Die hätten schon Großartiges in der Pandemie geleistet und jetzt auch mit der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine.
Was ist denn dein Eindruck bei diesem ganzen Treffen? Welche Rolle spielt der Krieg in der Ukraine da?
Ja, den Macherinnen und Machern des Katholikentags, den Planern, ging es ja so wie uns allen. Wer hatte schon damit gerechnet, dass ein Krieg vor unserer Haustür Ende Februar beginnen wird? Das waren ja auch nur ganz wenige. Und so merkt man dem Programm an, dass eigentlich ein anderer Schwerpunkt geplant war. Es war der Schwerpunkt geplant, Klimawandel, globale Gerechtigkeit. Jetzt ist es aber so, dass zumindest bei den politischen Podien das Thema Krieg gegen die Ukraine allgegenwärtig ist. Das war ja schon bei der Eröffnungsansprache so, beim Eröffnungsabend, in der Rede von Steinmeier, in der Rede der ZDK-Präsidentin Stetter-Karp und jetzt natürlich auch bei der Veranstaltung mit Olaf Scholz. Das Thema wäre ja da eigentlich Zusammenhalt gewesen, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das Thema wurde auch angesprochen oder gestreift, aber das Hauptthema war schon die Rechtfertigung der Politik der Bundesregierung in diesem Krieg.
Und wie kommt so etwas an bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei diesem Katholikentag? Ich kann mir vorstellen, da sind doch sicher sehr, sehr viele pazifistisch gesinnt, die zum Beispiel gar nichts mit Waffenlieferungen anfangen können.
Derjenige, auf den sich das Christentum beruft, sagt, man solle, wenn einem jemand auf die eine Wange schlägt, die andere hinhalten. Das ist ja eine sehr bekannte Bibelstelle. Und Jesus schlägt dabei einen Ton an, der eigentlich keinen Spielraum lässt. Er sagt nämlich vorher, ich aber sage euch. Also diese Aussage hat natürlich für Christinnen und Christen eine gewisse Verbindlichkeit und man kann das nicht einfach mit naiver Träumerei beiseite schieben. In den Kirchen, in beiden, das gilt ja für die evangelische Kirche auch und ich würde sogar sagen vor allem, sind also pazifistische Haltungen verbreitet. Die evangelische Kirche ist auch, die evangelische Friedensethik ist auch etwas einflussreicher politisch gewesen als die katholische. Nun ist es aber so, es gibt eine Organisation, die heißt Pax Christi und die deutsche Sektion von Pax Christi, wo also verschiedene friedensethische katholische Gruppen zusammengeschlossen sind, hat vor einigen Wochen erklärt, ganz offen, man habe sich geirrt, Frieden schaffen ohne Waffen, das ginge jetzt hier nicht. Waffenlieferungen seien nicht nur hinnehmbar, also an die Ukraine zur Selbstverteidigung, sondern sie seien sogar geboten. Also da haben die Pazifistinnen und Pazifisten innerhalb der römisch-katholischen Kirche eine Wende hingelegt. Und es war auch so, bei der Eröffnungsveranstaltung mit Frank-Walter Steinmeier, da gab es nur wirklich ganz vereinzelte Gegenstimmen. Also Protest wäre schon zu viel gesagt, als er über diese Waffenlieferungen gesprochen hat. Ich habe mal das Wort aus dem Publikum gehört von der Überrüstung. Aber es war eben keinesfalls so, als hätte es da massive hörbare Proteste gegen Aufrüstung gegeben.
Ich wollte dich das gerade fragen, auch mit Blick auf diese Rede jetzt heute von Scholz, auch mit der anschließenden Podiumsdiskussion. Da gibt es keinen wirklich ernstzunehmenden Widerspruch, wenn er da seine Haltung und seine Politik erklärt?
Es gab gegen Ende der Veranstaltung ja Protest, hörbar, erkennbar im Saal. Da ging es aber nicht um das Thema Waffenlieferung, sondern da ging es um die sogenannte Energiewende. Und Scholz hat dann so reagiert, dass er diesen Protest einer Gruppe von, wie er das dann nannte, schwarz gekleideten Störern zugeordnet hat. Also er hat das so etwas abgewertet. Und für diese Reaktion hat Scholz Applaus aus dem Saal bekommen. Also jetzt hier, wenn ich es jetzt einfach mal aufgrund der Publikumsreaktion bewerten sollte, würde ich sagen, dass Scholz Unterstützung für den Kurs der Bundesregierung bekommen hat. Sicherlich aber auch dafür, oder für das, was ja andere, was die Kritiker von Scholz als Zögerlichkeit bezeichnen. Also dafür, dass er schon doch erkennbar seine Entscheidungen hin und her gewendet hat und nicht sofort gesagt hat, wir liefern ganz schnell schwere Waffen, sondern diese Nachdenklichkeit, die wurde hier vom Publikum belohnt. Und auch die Präsidentin des Zentralkomitees hat in ihrer Begrüßungsrede Wertschätzung für Scholz ausgedrückt und hat gesagt, sie bewundere die Leistung und meinte damit sicherlich dieses Nachdenken, dieses ethische Abwägen.
Überrascht dich das, diese, ich nenne es jetzt mal Harmonie?
Nein, die überrascht mich nicht, denn mich überrascht eher etwas anderes. Also diese Harmonie überrascht mich nicht, denn an Katholikentagen und auch an Kirchentagen, Kirchentage sind ein bisschen weniger harmonisch in der Regel.
Also aber, das sind die protestantischen, ja.
Ja, genau, das sind die evangelischen Großveranstaltungen. Aber an Katholikentagen herrscht schon, wenn sich Kirche und Politik, wenn Kirche und Politik einander begegnen, herrscht schon ein Klima gegenseitiger Wertschätzung, dass dann, das hat ja Olaf Scholz eben heute auch gemacht, dass dann betont wird, welche Bedeutung die katholische Kirche jetzt hier hat für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für soziale Arbeit. Er hat nochmal die Leistung in der Pandemie erwähnt. So, das ist eigentlich schon normal. Aber hier hatte ich den Eindruck, dass die Politiker fast wie Seelsorger auftreten. Das war schon bei der Steinmeier-Eröffnungsrede so, die so etwas Balsam auf die geschundene römisch-katholische Seele streichen. Denn das ganz große Thema, oder nicht das ganz große, jetzt der Krieg ist natürlich ein größeres Thema, aber ein Thema, das allgegenwärtig ist hier, ist diese Frage nach dem Bedeutungsverlust der römisch-katholischen Kirche. Es sind ja nicht mehr so viele Politikerinnen und Politiker auf den Podien. Es gab viele Absagen und das hatte sicherlich nicht nur Termingründe, sondern auch den Grund, dass man sich einfach überlegt, ob man zu einer Veranstaltung geht, die das Wort katholisch im Titel hat, mit all dem, was katholisch eben fürs Image bedeuten könnte. Also dieses Thema Bedeutungsverlust ist hier präsent. Und die Politiker, Steinmeier, Scholz, aber auch gestern Kevin Kühnert, haben ja noch einmal versichert, wie bedeutsam die Kirche ist, dass sie die Stimme der Kirche schätzen, dass sie die Arbeit der Kirche schätzen. Und das meinte ich, als ich von Seelsorge sprach. Mhm. Es war also nicht nur eine Bühne jetzt, dass man sagen kann, toll, Politiker können sich da präsentieren, sondern ich glaube, es war tatsächlich so etwas, eine Stärkung des Selbstbewusstseins für die römisch-katholische Kirche.
Und dieser Bedeutungsverlust, der kommt wodurch? Durch die Kontroversen rund um den Missbrauchsskandal, rund um diese Vorwürfe?
Ja, natürlich. Auch durch die Tatsache, dass das, was wir als Missbrauchsskandal bezeichnen, einfach nicht aufhört. Es war auch die Hoffnung der Laieninnen und Laien, das war ja nicht nur die Hoffnung der Bischöfe, sondern auch die der Laieninnen und Laien, dass das nach ein paar Jahren ausgestanden ist. Und das ist es eben nicht. Das kann es ja auch nicht sein. Sondern es kommt ja Gutachten nach Gutachten. Und man sieht immer wieder, Opfer wurden ignoriert, Täter wurden geschützt. Jetzt hier, kurz vor dem Katholikentag, ist ja bekannt geworden, dass Georg Betzing einen Priester befördert hat, der mutmaßlich Frauen sexuell belästigt hat. Und Georg Betzing gilt ja so im Liberalen, im Reformlager noch als einer der Guten. Natürlich ist das hier, also das ist hier schon stark geprägt, gelinde gesagt, durch Krisenempfinden.
Und Christiane, kann es dann sein, dass das vielleicht der katholischen Kirche ganz recht ist, dass dann auf so einem Treffen gar nicht so sehr über den inneren Zustand der Kirche diskutiert wird, sondern eher über die globalen Fragen, Kriege, internationale Krisen?
Nein, das könnte man von außen so denken, aber das ist ja nicht so, denn das ist kein Entweder-Oder. Es gibt auf Katholikentagen immer die großen gesellschaftspolitischen Themen, die hier verhandelt werden, auch auf den großen Podien. Aber es gibt auch reichlich Podien zu den sogenannten innerkirchlichen Themen. Es gibt doch einige Podien zum Thema sexualisierte Gewalt. Ich habe selber gestern eins moderiert zu sexualisierter Gewalt gegen Erwachsene. Natürlich zur Gleichberechtigung der Geschlechter. Die Initiative Out in Church ist hier stark vertreten. Nein, das ist nicht so, als wollte man, wer immer das auch sein mag, von diesen sogenannten Krisenthemen ablenken. Also allen, die hier sind, ist klar, das ist kein Katholikentag, auf dem fröhlich nur gefeiert wird, auf dem man sich der Tatsache versichert, dass man jetzt noch nicht nur sich im Kreise von 2 oder 3 bewegt, sondern immer noch ein paar Tausend zusammenkriegt. Also das ist hier nicht fröhlich und unbefangen. Und das hat eben nicht nur mit dem Krieg zu tun, sondern auch mit der Situation der römisch-katholischen Kirche. Hier sind ja auch Veranstaltungen zu der Frage, gehen oder bleiben, weil das tatsächlich eine Frage ist, die viele, die hier sind, beschäftigt. Und die, die hier sind, sind ja wirklich der Kern der Engagierten. Sonst andere kommen ja nicht zum Katholikentag.
Eindrücke vom Katholikentag in Stuttgart von Christiane Florin. Christiane, danke dir.
Gerne.
China und die deutsche Wirtschaft und Politiker beim Katholikentag. Das war der Tag an diesem Freitag, dem 27. Mai 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.